Herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderschönen neuen Folge von Brain Pain. Mein Name ist Timo und mir digital gegenüber zugeschaltet. Florian, Alter, guten Tag.
Hallo Timo, wie geht's dir denn so?
Oh, es wird so eine bescheuerte Folge, glaube ich, ne?
Oh, es ist wieder dieses, wir haben Calls gehabt, Besprechungen und so weiter. Und jetzt, glaube ich, ist es gleichzusetzen mit diesem, wir haben wenig geschlafen Ding. Ich glaube, wir sind jetzt gerade schon ein bisschen durch im Hirn.
Ja, wenn wir so lange seriös reden in Calls, so, ja, das muss noch geplant werden und das, sind wir ein bisschen wie so Grundschulkinder oder so kleine Hunde. Ja. Wenn die lange still sitzen, dann müssen die mal wieder richtig Dampf ablassen. Und da sind wir gerade in dem Stadium.
Das ist so krass, weil das ist auch wirklich so, Timon hockt dann auch gerne bei so, also wir haben ja Videobesprechungen auch eben und Timon hat dann oft auch so einen Frack an und dann wird auch so gefragt, ja, Herr Klängern, was sagen Sie dazu? Und Timon ist dann oft so, oh, schmackofatzig. Und dann sind wir halt super, super, also so stelle ich mir das zumindest vor, dass auch andere Leute professionell wirken und dann hören wir auf und es ist ja bei mir erstmal so, oh, Fickfotzen, Attacke, Fleisch. Also ich muss dann alles rauslassen.
Ja, ich hau mir da mit so einem großen Gummihammer die ganze Zeit auf den Knopf. Und
Werd ich nur fluche. So. Ja, es ist schwierig. Also ganz kurz, bevor wir es vergessen, die wichtigen Sachen zuerst immer. Jede Folge beginnt ja gefühlt mit der Tatsache, dass ich euch zusammenscheiße.
Nein, und mach das
heute
nicht.
Heute bin immer. Ich mir nicht zu schade. Nein, heute mache ich es anders. Ich mache jetzt umgekehrte Psychologie. Liebe ZuhörerInnen, wir vom Brain Pain lieben euch. Wir würden euch noch einen Tacken mehr lieben, wenn ihr nach München, Leipzig und Essen kommt. So, also Wien, München, Leipzig und Essen, da haben wir nämlich noch Karten für euch. Und wenn ihr uns live erleben wollt, ich meine, was ihr bisher gehört habt, war ja schon unglaublich. Und wenn ihr das auch noch live erleben wollt, dann kommt vorbei, es sind noch Karten übrig. Wie immer in der Beschreibung, alles verlinkt. Liebe.
So, liebe. Dann haben wir das
geklärt. Gebe weiter an Klängern.
Ja, ich. Den Süßen. Ich weiß nicht, soll ich direkt mit meinem Top-Thema der heutigen Woche einsteigen? Denn ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber hin und wieder hat man so Kinder-Flashbacks und ich.
Weihnachten.
Hatte. Ja, stimmt, über Weihnachten. Ist ja langsam soweit. Ich bin schon sehr in Weihnachtsstimmung, muss ich sagen. Ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt und so. Ich bin aber gerade drauf gekommen auf Beutelomäus Sack. Und Flo kennt ihn nicht.
Darf ich kurz erklären, wenn du sagst, du bist draufgekommen, wie sich die letzte halbe Stunde bei uns abgespielt hat. Ich, die erste halbe Stunde, also eine Stunde, sage ich irgendwelche, wir besprechen Tour, Themen und so weiter. Ich gehe durch, die erste halbe Stunde ist Timon höchst konzentriert. Dann sind wir aufs Thema, ja, hier Richtung Weihnachten gekommen. Und Timon hat gesagt, wir sollten über Beutelomäus Sack
großes Bit über Beutelomäus Sack machen. Und dann habe ich den Wikipedia-Artikel aufgerufen und es ist wirklich toll. Also für die, die ihn nicht kennen, Beutelomäus Sack ist der wahre Sack des Weihnachtsmannes. Es gibt ja viele, aber er ist der einzig wahre. Er ist ein sprechender Sack mit Knollnase und Augen und er lief im Kika seit dem Jahr 2000. So. Und hier steht zum Beispiel auch im Wikipedia-Artikel, also es ist die erfolgreichste, warte, wo stand's? Die erfolgreichste eigenproduzierte Serie des Kikas. Auch, muss man erstmal schauen. Ja. Und hier steht, der Kinderkanal wollte eine Figur schaffen, die auf dem europäischen Weihnachtsmann-Mythos basiert. Daher werden amerikanische Elemente wie Rudolf, das rotnasige Rentier, helfende Elfen oder ein Wohnsitz am Nordpol aus der Serie herausgehalten. Was ich per se gut finde, dass wir sagen, nee, wir klauen nicht alles aus Amiland, wir bauen unsere eigene Kultur auf. Vielleicht klauen die dann irgendwann von uns. Dann wurde es aber ein bisschen verkopft. Ursprünglich reiste der Weihnachtsmann auch nicht mit einem Rentierschlitten, sondern mit einem geheimen Rohrsystem. Ja. Stelle ich mir
das hat
logistisch schwierig vor.
Also die Kosten, dieses Set aufzubauen, gingen in die Milliardenhöhe.
Ja, man muss ja dann auch. Also, das mit dem Kamin ist ja erstmal legitim, dass man sagt, klar, jedes Haus hat einen Kamin, da kommt der Weihnachtsmann durch. Ja. Es hat jetzt aber nicht jedes Haus einen Rohrpostsystemanschluss.
Nee, also wenn ich an Leute denke, müsste eigentlich durchs Scheißhaus kommen. Von
daher ist es schwierig. Ja, die Macher haben so überlegt, okay, was hat jedes Haus? Gut, es muss das Klo sein, wir können nicht anders.
An der Stadt vor Weihnachtsabend. Und du hockst unten. So, ob er bald kommt, der Weihnachtsmann. Und plötzlich heißt, Scheiße.
Also, er hat dann so einen Taucheranzug natürlich. Also wie diese
Taucher. Hält die Luft an.
Wie diese Taucher, die in der Kanalisation da irgendwelche Dinger da wegmachen müssen. Aber ja, ist dann auch viel Raum. Du kannst dann so einen Weihnachtspömpel haben, ne? Falls das Klo dann an Weihnachten verstopft ist, dass du dann schnell
frei. Oder der Weihnachtsmann nicht rauskommt. Hilf mir doch! So. So eine Scheiße!
Also,
er ist halt super mies gelaunt.
Ich kann verstehen, dass sich das noch nicht durchgesetzt hat gegen das Rennschlittensystem.
So, ja, das vielleicht
das gute alte Rennschlittensystem. Ja, man muss auch sagen, also vielleicht gibt es ja einfach mehrere Weihnachtsmänner und der Europäische guckt wahnsinnig eifersüchtig auf den Amerikanischen, der da mit seinem coolen Schlitten am Himmel langdüsen darf, ja, während er die ganze Zeit durch die Scheißrohre kommen muss.
Alter, der Arme.
Ja, nicht so wie zum Beispiel in Osteuropa, wo er dann einfach immer in den Briefkasten gesteckt wird und warten muss, bis ihn einer rausholt. Das, oh, ist mega unpraktisch alles. Ja.
Was ist das für ein Leben?
Hier steht auch irgendwie, also der Beutelomäus wurde damals geschaffen, weil der Weihnachtsmann, es ist eine richtige Lore. So. Ja. Als im Mittelalter die Bevölkerungszahl stieg und dadurch der Weihnachtsmann immer mehr Geschenke an die Kinder ausliefern musste, brauchte dieser neue Säcke, in die alle Geschenke passten. Check ich. Also klar, am Anfang, große Pest, du freust dich, yay, nur noch halb so viele Menschen in Europa, endlich nicht mehr so stressig an Weihnachten. Irgendwann, ja, Bevölkerungsexplosion, 100 Millionen Menschen, du denkst, guckst du, boah, vor ein paar Jahren waren es noch 10 Millionen, jetzt wird's richtig, ja, eng, es muss ein neuer Sack her. Neues cooles Gadget.
Ja, ich verstehe.
Der Schneidermeister Johann schuf in einem Sack, der so außergewöhnlich war, dass eine Trödlerin ihm für seine Arbeit zwei magische Knopfaugen schenkte, bla bla bla. Und dann, durch diese Augen wurde Beutelomäus lebendig. So. Er ist funny, er sieht lustig aus, er hat keine Hände, nur eine dicke Nase und er kann sich nicht bewegen. Und dann kommt das,
ja, was ich... Toll, das ist ein tolles Leben,
sehr,
ja.
Sehr, sehr funny fand. Also, erstmal seit 2017 gibt's Beutelomäus nur in der beschissenen animierten Version. Also komplett computeranimiert. Mega kacke, sieht richtig scheiße aus. Also ähnlich wie bei Biene Maya oder Vicky oder so, sieht es halt ausgelutscht und seelenlos aus, würde ich fast behaupten.
Hast du ein Bild?
Ich schick dir
den Bild. Weil ich sehe nur die, du hast mir
ja
bisher.
Naja.
Oh, nee.
Nee. Nee, oder?
Nee. Nee. Also ich muss auch sagen,
nee, der obere.
Der alte sieht auch vom Leben gebeutelt aus.
Ja, aber der sieht auch noch so ein bisschen grundsympathisch aus. Mit dem kannst du auch irgendwie nochmal eine geile Nacht durchzechen oder der kann dir noch schon was erzählen. Und der andere sieht eher aus wie. Ja, mein Consulting-Job, der beginnt um 9, dann habe ich bis 18:30 Meetings, ne, dann gehe ich noch zum Yoga und dann mache ich Meal Prep, damit es am nächsten Tag dann gleich weitergeht mit meinem Macchiato Mochaccino-Dings.
Orange Mocha Frappuccino.
Genau.
Aber das stimmt, weil der alte Beutelomäus, also der Original, sieht halt auch nach einem Sack aus. Er sieht ein bisschen gebeutelt aus, er wurde benutzt.
Ja, ja.
Der sieht halt aus wie ein Lebkuchenmännchen.
Beutelomäus auch immer ein bisschen depressiv gewirkt, aber ich glaube, das ist einfach dem Fakt geschuldet, dass er halt ein Sack ohne Hände
ist. Ein Sack ist. Dieser Satz. Dass sein Aussehen, sein leiddefinitives Aussehen ist dem Fakt geschuldet, dass er ein Sack ist.
Nein, nein, nicht sein
Aussehen. Und dass er keine Arme hat, Timon.
Nicht sein Aussehen, sondern der Fakt an sich, dass er depressiv ist. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt plötzlich, es ist die moderne Kafka-Verwandlungsgeschichte. Du wachst auf, du bist am nächsten Tag plötzlich ein Sack. Ich wäre auch depressiv. Ganz im Ernst.
Eines Morgens fand sich Beutelomäus Sack. Na gut. Ach, schwierig, ey. Das ist fast Kafka ist. Du hast schon recht. Wie hat er denn geredet? So. Hat er so eine Beantas-Brot-Stimme oder?
Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat so ein bisschen gemütlich geredet, so.
Oh, okay. Das gibt mir jetzt ein bisschen Gronk-Vibes. Das finde ich gut.
So, und jetzt kommt aber das Schöne. Denn, also, er ist jetzt mittlerweile beschissen computeranimiert, reden wir nicht drüber. Aber es gab dann immer an Weihnachten diese Reihe im Fernsehen, wo er dann aufgetreten ist, wo er dann auch mit dem Weihnachtsmann da war und so Abenteuer erlebt hat und so. Und du siehst, er ist groß und er bewegt sich durch die Welt.
Ja, wie bewegt er sich denn?
Genau. Also, gespielt wurde Beutelomäus Sack von 2005 bis 2012 von dem Puppenspieler und Sprecher Alexis Krüger, davor von Siegfried Böhmke, Martin Paas und Thomas Roloff. So, der Puppenspieler, und ich hoffe, du stellst dir das jetzt bildlich vor. Der Puppenspieler saß dabei verkabelt auf einem Gummiball und ließ den Sack hüpfen. Die Bewegungen konnte er dabei über einen Monitor verfolgen, den er sich ans Bein band. Also, offensichtlich, glaube ich, sitzt ein Typ in diesem Sack drin und auf einem Gummiball und hüpft, genau.
Und bounced.
Während er die ganze Zeit auf seinem Fuß guckt, wie das draußen aussieht.
Holy shit. Das ist, okay, jetzt erklärt sich aber auch vieles, wenn er so ein bisschen,
ja. Also ich glaube, es ist dann eher so ein Method-Acting-Ding, dass du irgendwann als Sack Schauspieler selber depressiv wirst, weil du zum Sack wirst, weil du im Sack drin bist. Du wirst zum Sack.
Glaubst du, dass denkst du auch, dass du dich auch so, ja, nachdem das abgedreht ist, wieder für ein Jahr oder so, für irgendwelche Weihnachts-Specials, dass du ja so in deiner Rolle bist, dass du aufwachst und dich schon mehr als Sack denn Mensch fühlst?
Das hab ich so jetzt auch schon. Sack. Ja. Aber du, weißt du, die Frau steht morgens in der Küche, der Mann kommt reingehüpft, weißt du, warum läufst du nicht, warum benutzt du nicht deine Arme? So, ach sorry, ich bin noch so in der Rolle drin irgendwie.
Ich kann das jetzt nicht, ich bitte, bitte, es ist Weihnachten vorbei, du weißt nicht, wie es ist, wieder auf Weihnachten zu warten. Ja, nee, ich verstehe das, also wenn es dir auch schon so geht, müssen wir reden,
Timo. Und man sieht ja auch, also es gibt ja einen hohen Puppenspieler-Verschleiß, 4 Leute in 7 Jahren, das ist ein Knochenjob.
Stimmt.
Ja.
Das geht doch auch auf Arsch, Hüfte, Dücken und vielleicht die Knie.
Alles.
Das fände ich schön.
Du das kannst
alles,
ja auch nicht.
Das alles durch.
Ist jetzt auch kein Job, wo du mit angeben kannst, dass du irgendwie nach Hause kommst und sagst, ja, oder im Freundeskreis, und dann, ja, ich bin jetzt so ein Sack.
Vor allem Dingen, du bist ja nicht nur ein Sack, du bist ein Sackhüpfer.
Du bist.
Oh, das ist natürlich.
Wenn ich ihn sehe, würde ich fast sagen Fettsack.
In dem, also beim letzten Foto merkt man, er hat, das ist entweder vor Weihnachten und er hat sich gut gehen lassen oder nach Weihnachten nach dem großen Fressen,
weil er
wirkt ein bisschen proper im letzten Bild,
aber
stell mal vor,
man stellt ja auch immer so Plätzchen hin für den Weihnachtsmann und so, und ich kann mir vorstellen, dass er Bartholomäus auch mal so einen Zimtstern weggenascht hat.
Ja, ein bis eine halbe Milliarde.
Ja.
Aber er hat schon, also
läppert sich
aber sagen,
also man muss ja auch ganz kurz, man muss ja auch beachten, also in einem Haus, okay, ein Zimtstern weg, ne, dann mal so ein Spritzgebäck und so.
Ja.
Aber ne, du hast ja wie viele Haushalte? Milliarden auf der ganzen Welt, läppert sich, wenn du in jedem dann ein Zimtstern isst.
Ja, selbst wenn du nur in Europa bleibst, nimmst du zu. Als Sack. Das ist schwierig. Aber stell dir vor, so ein All-Star-Team an bösartigen Aliens landen auf der Erde und sagen, okay, also Leute, ganz ehrlich, ihr seid uns halt hart unterlegen in allem, wir werden euch jetzt unterjochen, es sei denn. Mhm. Weil wir mögen es zu spielen. Ihr gewinnt gegen unseren besten Sackhüpfer. Und dann wird dieser Typ aus der Rente geholt.
Ja, alle
muss
4.
Aber auch, er kann alle.
Ihr müsst 4 Leute
auf
haben.
Einem gigantischen Ball. Ja, genau. Aber nur, wenn ihr 4 Sackhüpfer antreten lasst. Und dann ist halt so, die können aber auch nicht einfach auf einen Ball hüpfen. Also sie müssen wirklich in diesen Sack.
Ja.
Das wäre, ne? Also sie haben in diesem Sack diesen Ball und dann gewinnen sie für uns diese mögliche komplette Bedrohung und schlagen die zurück und dann wird das super. Hoffe ich.
Ja, ich finde auch also toll,
so sehe ich es zumindest im realistischen
Szenario. Auf jeden Fall, ich bin auch gerade dabei, also schicken die Aliens dann wirklich ihre beste Truppe? Also du hast ja gesagt, die All-Stars gerade. Oder sagt man, ja, man schickt mal erstmal so ein paar vor und die krassen, die kommen dann vielleicht noch. Weil wenn wir jetzt irgendwen zum Mars oder so schicken,
ja,
dann schicken wir ja jetzt auch nicht, oder? Ja, wobei, geht so.
Ich weiß nicht, ich glaube, also wenn die da landen, es könnte natürlich sein, dass sie erstmal so ein paar Spiele machen, aber es könnte natürlich auch sein, dass sie direkt sagen, schickt uns eure besten Sackhüpfkrieger. Ja. Aber für die ist das halt so eine Kriegerkaste.
Für die ist das auch mega irritierend, weißt du, also das UFO landet mitten in New York wahrscheinlich, da wo alle UFOs landen, die Fahrbahn oder diese Rampe rollt raus und die ganzen Krieger, Alien-Laserkanonen in der Hand, hüpfen in Säcken die Rampe runter. Und sind mega irritiert, dass Menschen einfach laufen können und fragen sich, wo sind denn eure ganzen Sackkrieger und so, wie könnt ihr das machen?
Ja.
Ja.
Was habt ihr denn da für 2 Stangen unterhalb eurer Genitalien? Wo ist euer Sack hin? Also neben dem Sack, schwierig. Ja, es stimmt. Ich glaube, also so kann ich es mir vorstellen. Und dann, glaube ich, gehen die schon in die Vollen. Also die sagen so, okay, also ihr könnt das alles abwenden, aber wie wollt ihr uns schlagen? Uns Sackhüpfende aussehen.
Ja, und dann haben Deutschland. Leute,
ja, ne? Ja, Deutschland vor allem. Deshalb Deutschland.
Deutsche Sackhüpfer.
Die deutsche Sackhüpfer-Generation. Das ist halt, das ist tatsächlich sehr praktisch, weil die Amis so, ja, oh, schwierig. Vielleicht ist es auch so, dass die sagen, ihr habt eine Woche Zeit, um uns zu schlagen. Und jede Nation schickt hier Leute, ne? Und
ja,
das sind dann alles einfach keine guten Sackhüpfer.
Ja.
Und dann werden diese vier Leute aus der Rente geholt. Das ist auch wieder so filmartig, ne? Werden nochmal trainiert. Der eine ist schon ein bisschen grantig. Der andere hat natürlich mittlerweile Arthrose und bla, bla, bla. Und dann machen die das.
Ich wünsche mir
das. Ich glaube aber, dass einer am Ende stirbt, ja?
Das kann echt sein, ja. Also ich
der bombt sich die Kniescheiben weg.
Ich wünsche mir auch sowas wie so eine intergalaktische Olympiade, wo,
ja,
also klar, wir haben das auf der Welt, ne, vielleicht Fußball wurde da erfunden, dann wurde da irgendwie Surfen erfunden und alle kommen zusammen und dann machen sie irgendwie da ihre Spiele. Sowas auf intergalaktischer Ebene, dass jeder Planet so seine Sportart mit einbringt und dann, du kannst nicht im, ja, und jetzt fehlt mir halt Aliensprech, dieses Spiel kennst du nicht, da musst du doch mitmachen, dann kannst du die Goldmedaille gewinnen. Und ich würde gerne mal sehen, was andere Planeten für Sportarten haben, wo die so liegen überhaupt und ob wir mit unserem Menschen-Dasein da kompetitiv mitmachen können. Vielleicht ja auch mega gut. Also vielleicht ist ja wirklich Sackhüpfen so ein ganz großes Ding in Sonnensystem 327 Atlas Tauri und dann können wir da alle wegrasieren. Weghüpfen.
Aber dann müsste das ja alles genormt sein, ne? Weil zum Beispiel, wenn Außerirdische andere Säcke benutzen, ne?
Ja.
Säcke mit Sprungverstärkung zum Beispiel,
so was.
Und wir ja nur die normalen Jute-Säcke, dann ist das schwierig. Das muss genormt sein dann.
Ne? Es ist genauso so ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn einer mit dem Nimbus 2000 kommt und die anderen noch mit ihren komischen Reisigzweigen da. Also so sind wir mit unseren Jute-Säcken dann.
Ja, das ist deshalb problematisch, genauso wie Surfen. Keine Ahnung, wenn die Außerirdischen dann irgendwie Raketenantrieb haben, um dann 28-fachen Salto zu machen, dann sind wir natürlich mit unseren normalen Scheiß-Surfbrettern am Arsch. Deswegen muss das schon genormt sein. Ich verstehe. Lass uns darüber demnächst nochmal diskutieren. Wahrscheinlich wieder eine ganze Folge lang. Ich glaube, diese Thematik, wie oft bei uns schon Außerirdische gekommen sind, die verschiedenste Forderungen stellen. Ja. es passiert.
Aber der Gedanke mit Sport, den hatte ich letztens schon. Denn ich finde es ja gut, wenn man gewisse Meilensteine im Leben einfach so erreicht. Ne? Wir haben zum Beispiel irgendwie einen YouTube-Kanal mit 100.000 Abonnenten. Ich bin Spiegel-Bestseller-Autor und sowas. Und es wäre durchaus auch mal cool, wenn man zum Beispiel Weltmeister in einer Sportart wird. Was ja aber prinzipiell relativ schwierig ist. Außer, wenn man einfach eine ganz neue Sportart hat, die nur drei Teilnehmer hat pro Weltmeisterschaft, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man ja einen Trainingsvorteil hat, weil man sich vorbereiten konnte und kein anderer, weil er die Sportart noch nicht kannte, dass wir da vielleicht gewinnen. Also vielleicht müssen wir einfach nur unsere eigene Sportart erfinden, ganz viel trainieren, sie dann bekannt machen und dann bei den ersten 1 bis 3 Weltmeisterschaften teilnehmen und gewinnen.
Da müsste das aber auch sehr auf uns gemünzt sein.
Ja.
Zum Beispiel, keine Ahnung, mir tut nach dem 10. Squat das Knie halt weh. Also muss es auch mit einspielen, dass ich dann das und das machen kann.
Ja, wir müssen auch alle ausgrenzen. Okay. Also sowas wie Basketball, da kommen wir mit unserer Größe jetzt per se nicht gegen andere an, die deutlich größer sind. Nein. Von Natur aus. Also da können wir jetzt üben, aber wir haben trotzdem ein Problem. Das müssen wir dann im Vornherein erstmal ausgrenzen.
Aber es muss halt echt was sehr Spezifisches sein, was auch auf die Schnelle auch keiner im Umfeld irgendwie besser kann.
Und ja, sowas wie ja, also es darf es halt noch nicht geben, aber sowas wie so Eierlauf irgendwie auf dem Löffel oder sowas, Topfschlagen.
Ja, irgendwas, was wir halt sehr gut können. Und dann wird's halt schon wieder schwierig. Was können wir denn gut?
Ja, stimmt.
Aber wenn das so ist, dann holen wir uns die Goldmedaille und dann gehen wir direkt in Rente.
Ja, das Gute, weil die ersten Ikonen werden immer sehr glorifiziert. Na, oh, das war damals der GOAT, so möchte ich auch mal werden irgendwie. Er hatte einfach nur wenig Konkurrenz. So, Bro, die Sportart ist 4 Jahre alt, wer soll denn da sonst sein?
Vorher hat halt keiner, kam auf die Idee zu laufen.
Und dann so läuft der plötzlich. Ja, also Laufen wurde ja auch damals erst bei den ersten Olympischen Spielen erfunden. Und dann die Goldmedaille dazu gewinnen, ist ja mega easy.
So, was macht denn der? Ich bin das nicht gewohnt. Und der hat das halt von einem halben Jahr erfunden, täglich geübt. Ja, überhaupt kein Stress für jemanden, der nicht weiß, wie es Laufen funktioniert. Ah, schwierig. Ja, okay. I see. Wir müssen also, eigentlich müssen wir quasi zum Beispiel eine neue Bewegung oder irgendein neues Moveset erfinden, das wir dann gut können, das hat vorher keiner macht.
Ja.
Aber wird schwierig.
Aber es darf auch nicht, also ich habe jetzt überlegt, sowas wie ganz schnell seine Arme kreisen oder sowas, aber dann das Verletzungsrisiko ist dann, glaube ich, auch hoch.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, dass es einige gut gelenkige, schnelle Personen gibt, die das besser können als wir.
Ja.
Also ich werde an meine Schulter denken, ich mache 3 Umkreisungen dann nicht am Boden.
Wir gehen vielleicht noch mal ins Brainstorming zu der ganzen Sache.
Aber auf jeden Fall. Ins Brainpainting, würde ich sagen. Das kommt ja gut. Das ist nicht unwichtig. Timon, ich sag dir gleich, muss ich auch gleich an die Zuschauer wenden, ich lebe in Angst derzeit.
Ja.
Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Denn,
stimmt.
Die jetzige Situation, die bei uns herrscht, oder bei mir zu Hause, sagt dir das Lied, das ganze Haus hat Dünnschiss. Was?
Nein.
Nein. Es ist so ähnlich, aber ganz anders. Denn Friendly Fire steht im Haus, der große Spendenmarathon. Und ich hoffe, ihr schaltet ein. Es ist der erste Samstag im Dezember. Von 15 Uhr bis 3 Uhr morgens, mit Vorshow, glaube ich, schon irgendwie 13, 14 Uhr. Könnt ihr nachgucken. Leute meine ich, sei 2 Jahre hintereinander ausgefallen, was nicht stimmt. Ich finde es immer geil. Ich bin vor 3 Jahren mal ausgefallen und letztes Jahr dazwischen war Funk, der mir aber unfassbar ähnlich ist, also auch von der Haarlänge und so.
Man muss aber, glaube ich, sagen, in dem Jahr warst du auch nicht so viel, du hattest nicht viel Sendezeit, fand ich auch nicht gut. Also ich wollte schon, ähnlich wie Uli Hoeneß, mich wütend in die Live-Sendung dazuschalten lassen und einen Riesenwirbel machen und sagen, wo ist Flo, zeig mal mehr Flo. Mir ist doch egal, ob jetzt Sepp und Peter da irgendwelche Memory-Karten sortieren oder so, also zeig doch trotzdem nebenbei Flo.
Zeigt einfach nur sein teures, kostbares Gesicht. Ja. Das wäre, ja, ich verstehe schon. Und dementsprechend bin ich natürlich so, ich möchte natürlich nicht fehlen und habe jetzt schon wirklich allen Leuten 2 Wochen vorher abgesagt. Also ich werde gefühlt, außer irgendwie frische Luft schnappen, nicht mehr das Haus verlassen. Ne? Also wirklich sowas wie auch Bahnfahren und so, ich möchte es meiden. Plus wir haben 2 Wochen später ja die Tour. So, was passiert? Julian kriegt Corona. Ich so, okay, ich habe ihn jetzt 2, 3 Tage vorher noch gesehen. Schwierig. Hab meinen Vater auch zu einem Zeitpunkt gesehen. Hat sich rausgestellt, mein Vater hatte an den Tagen viel mit Julian zu tun, hat Corona bekommen.
Mm.
Bei uns in der Firma haben jetzt 6 Leute Corona. Und meine Mutter hier zu Hause, ich so, wie geht's dir denn so? Und sie so, alles gut. Am Abend, ich so, wie geht's dir denn so? Leichten Katar habe ich. Okay. Und sie so, das kann ja auch Zufall sein.
Du bist einfach so
6 Leute zu Hause bereit.
Nur nach hinten so in deinen Bunker gegangen und hast die Tür verriegelt.
Wirklich, ey, und sie so, sollten wir mal einen Test machen? Und ich so, ja, aber ich werde mich nicht zu dir stellen, weil ich werde weit Abstand halten. Und hab ihr dann wirklich so durch, wir haben so eine durchreiche Küche Wurzel. Ich habe mir wirklich die Sachen dahingestellt, so und so viel Tropfen, das und das in die Nase. Ich fass nichts mehr an. Und meine Mutter wirklich so 3 Tropfen da rein und du musst eine Viertelstunde warten. 15 Sekunden später.
Oh.
Was bedeutet nochmal 2 Striche? So, no way. No fucking way. So, das heißt, ich habe hier Corona-Leute im Haus. Und ich lebe hier. Ich weiß nicht, Braveheart kennst du bestimmt, wenn du diesen Pestturm hast, wo der immer ganz oben lebt. Und ich krieg echt Paranoia mittlerweile. Wie oft ich heute schon Desinfektionsmittel und so benutzt.
Aber an welchem Tag bist du? Also wie weit hast du es schon geschafft, alles zu umschiffen? Wann ist das passiert mit deiner Mutter?
Meine Mutter gestern.
Oh,
ja. Papa am Samstag. Julian letzte Woche Mittwoch, glaube ich. Ich habe echt Schiss. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe kurz überlegt, als ich das gestern gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, komm her Mutter, kriegst einen Bussi und Umarmungen und ich bleib jetzt bei dir, damit ich es jetzt gleich krieg.
Ja.
Damit ich bis nächste Woche fit bin. Weil ich kenne mein Glück, in Anführungszeichen, dass ich es dann am Montag krieg und dann bis, ich darf gar nicht dran denken.
Und an der Stelle möchte ich sagen, wir lehnen Glücksspiel natürlich ab, aber hiermit ist offiziell das große Brainpain-Wettbüro eröffnet. Quoten werden also angenommen. Wer möchte wetten? Wird Florian Heider noch krank? Wird er Corona bekommen? Kann er bei Friendly Fire dabei sein oder nicht? Bitte jetzt einmal hier abstimmen, abgeben. Ne? Wetten werden angenommen bis 5-stellig, würde ich sagen.
Ja, also wetten wir mit.
Die Quote dafür, dass du Corona noch bekommst, ist... Also die Quote ist hoch. Also ihr kriegt nicht viel, wenn ihr darauf tippt, weil es ist sehr wahrscheinlich. Ich sag, du kriegst es noch.
Ja?
Ja, glaube ich.
Also ich muss ehrlich sagen, also so wir machen sie gerade so ein bisschen mit zwinkerndem Auge. Ich habe ernsthaft Schiss, nicht wegen Corona, sondern ich möchte halt nicht fehlen.
Ja, ja.
Also, weil ich möchte die Leute nicht enttäuschen, die Anwesenden, ich möchte vor allem die ZuschauerInnen nicht enttäuschen. Und ich hab wirklich ein bisschen Schiss.
Ja, also und die Leute, Schiss, die immer sagen, dass du nicht da bist, den willst du ja jetzt auch nicht noch.
Exakt, das ist halt auch noch Wasser auf die Mühlen, wo ich sage, Leute, ich kann halt nichts für. Also so, ich habe so viele Vorkehrungen vorher schon getroffen, sodass ich ja nicht krank und bla bla bla. Ja. Und das ist halt nicht das erste Mal. Ich hatte nämlich, glaube ich, beim ersten Mal, als ich gefehlt habe, war es, glaube ich, auch Corona, soweit ich noch weiß. Bin jetzt nicht mehr sicher, ob es letztes Jahr oder vor 2 Jahren war. Wirklich, ich habe auch noch kein bei Friendly Fire, you heard it first, Bescheid gegeben, weil ich möchte dann auch keine Pferdescheu machen, ne? Weil ich meine, was soll ich jetzt sagen? Es hilft ja jetzt gar nichts. Aber wirklich, mir geht der Arsch so auf Grund, als weil ich das ist echt Druck gerade und ich kann halt aber nichts machen. Also ich halte mich fern natürlich, bin super vorsichtig. Ich lebe quasi in einer Schicht aus Desinfektionsgel. Aber boah, ey, ich wie viel Pech.
Du musst dich einfach einlaben damit die ganze Zeit, damit alles ganz steril ist.
Auch so ein Tropfen noch in den Mund, hier noch ein Tröpfchen und hier noch unter den Nippel und ja, keine Ahnung. Also drückt mir bitte, bitte die Daumen, weil ich mag gar nicht dran denken.
Du, ich würde sagen, wir haben uns so viel unterhalten jetzt die letzten Jahre. Ich kenne dich schon sehr gut. Ich würde einfach deinen Platz einnehmen an der Stelle. Ich sag dann auch einfach, ich bin du. Ich hole mir so eine Perücke und dann machen wir das einfach schon. Nee, ich bin sehr, sehr, ich bin nämlich selber nicht da an dem Wochenende, sondern ich bin bei Leuten zu Besuch und ich dachte nämlich, ich kann Friendly Fire dann nebenbei so laufen lassen als Stream und dann immer wieder reingucken. Aber wenn du nicht da bist, dann ist es natürlich halb so toll nur.
Ich, I like the way you lie. Aber, aber wichtig ist, dass er so oder so spendet. Ich möchte aber auch, wie gesagt, keine Pferdescheu machen.
Nein, spendet nicht, wenn Flo nicht da ist. Wirklich nicht.
Wir haben über 1 Million weniger eingenommen.
Man sieht wirklich schwierig. In den Jahren, wo du nicht da bist, so absoluter Downfall, dann du wieder ganz weit oben. Aber wenn du kannst, also wenn du es schaffst, wirklich dahin, dann muss man ja sagen, ist es eine Führung des Universums, dann musst du da richtig Rambazamba machen.
Dann hole ich mir eine Riesenerkältung, damit die da auch bis zur Tour reicht. Das ist mir wichtig. Da werde ich nur noch nackt in Eiswürfeln, von Eiswürfeln umwickelt rumlaufen. Aber ja, also wie gesagt, vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich auch Glück in Unglück und ich krieg's morgen oder übermorgen und dann geht es bis nächste Woche. Weil heute ist erst Dienstag, wenn wir aufnehmen, da wir gerade hier dienstags aufnehmen. Wirklich, wünsch mir Glück, toi toi toi, weil ich kann kotzen.
Ich überlege so gerade aber auch, ob ich an deiner Stelle wirklich es riskiert hätte, dann sofort zu bekommen. Mhm. Weil ich finde das ganz, ganz schwer, das in einem Haus zu vermeiden.
Ja, yep. Und du hast halt jetzt auch, aber selbst wenn, dann hast du eine Inkubationszeit. Die ändert sich auch immer von Person zu Person ein bisschen. Das heißt, vielleicht kriege ich es auch morgen und habe schon seit 2-3 Tagen, also beziehungsweise noch nicht nachweisbar momentan. Meine Nase geht gerade ein bisschen zu, aber das liegt ja in der Heizungsluft. Hoffe ich. Ey, ganz ehrlich, das ist so ein Moment, wo ich wirklich denke, wenn ich da jetzt nicht hinkomme, dann komme ich gar nicht mehr. Weil das ist so, so absurd, weil der Druck wächst jedes Jahr. Weißt du? Ich kann halt auch nichts für. Das ist nervig.
Ach man.
Aber gut.
Das
weil ich würde mal eingelassen, wenn es so heißt, der hier so, hat er 5 Stories gesendet, weil er schon wieder hier war, da Massenveranstaltungen da und
nein.
Da. Nein, ich bin nein. So brav, wirklich. Und das war ich auch sonst immer, aber jetzt noch mehr.
Ja. Aber ich dachte mir, weil du hast ja wirklich auch immer Pech, was Gesundheit angeht. Du bist ja jetzt gerade nur dabei, alles Krankheitsmäßige auszublenden. Dann hast du ja aber auch noch den großen Punkt Verletzungen, wo du ja dir im Zug den Daumen da irgendwie ausgekugelt hast oder was war.
Also, ja, der ist aus der Fassung raus.
Das kann ja genau, also, nee, komm, wir fangen hier gar nicht erst an. Wir wechseln das Thema
nein,
besser.
Nein.
Wir senden allgemein ganz viel Energie und Glück und Gesundheit an dich und hoffen, und nächste Woche sitzt du halt hier krank.
Ja, und dann aber gesund bis Donnerstag. Heute aufgewacht mit einem Instagram-Kommentar zu Friendly Fire. Ja, ich hoffe nur, dass der Heiderfloh gesund bleibt.
Ja. Das hoffen wir alle.
Oh Gott. Ja, gut, zu den schöneren Themen. Hast du mitbekommen, die wohl beste, wie sage ich es jetzt, ohne zu spoilern, anders, hast du die Sache mit Snoop Dogg mitbekommen?
Ja.
beste Aktion jemals. Snoop Dogg, kennt ihr bestimmt alle, Rapper seit den Anfang frühen 90ern, ja, wer kennt ihn nicht? Und seines Zeichens auch sehr überzeugter, sehr frequentiert nutzender Grasraucher.
Ja.
Snoop Dogg ist der personifizierte Blunt. Ja. Also das ist einfach der nur am Smoken, immer high ist, ist er kalt. Und der hat vor, weiß ich nicht, ich glaube gern Wochenende, einen Tweet rausgehauen, Stories veröffentlicht und so weiter. Er hat jetzt nach Rücksprache mit seiner Familie, ist er ab jetzt smokeless. Und möchte tatsächlich auch erstmal seine Ruhe und für sich sein, ja.
Und ich habe das gesehen und dachte mir, okay, das ergibt ja auch irgendwie Sinn. Der ist ja, wird ja älter und wenn du viel rauchst, dann steigt ja auch das Lungenkrebsrisiko. Und wenn du mit deiner Familie sprichst, dann machen die sich vielleicht Sorgen irgendwann in irgendeinem Alter, ne? Und es wirkt ja alles sehr stimmig.
Ja, und ich fand es aber auch so geil, weil es wirklich so dieses quasi hier so Beileidsbekundungen, bitte jetzt nicht, brauche jetzt meine Ruhe. Also es war so gut. Und ich habe mir gedacht, ich kann es halt auch voll verstehen. Also ich kann den Punkt, den du gerade gesagt hast, verstehen, aber auch dieses, ich möchte gerade nicht angesprochen werden. So, weil ich meine, ich habe mein Leben dem Gras und dem Rap und Hip-Hop gewidmet. Eins davon fällt jetzt weg. Das und Snoop Dogg ohne sein Gras kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. Das ist so, geht eigentlich nicht. Und das ist wie wir ohne Yacht. Und
eigentlich eigentlich finden alle das nur witzig, dass dieser Mann krankhaft abhängig ist und völlig süchtig von einer Droge und alle sehen das als Meme.
Ja, ich meine, er ist halt immer so fucking chill. Ja, bis auf Livestreams, der wird er manchmal sauer. Gut, und gestern.
Aber stell dir mal vor, jemand so, Snoop Dogg ohne sein Crack einfach, er ist einfach nicht der gleiche, wir können es uns nicht vorstellen. Er ist immer am Crack smoken so.
Gott bewahre, dass dem wieder irgendwelche Vorderzähne nachwachsen.
Ja.
Aber ja, jedenfalls kam gestern ein Tweet, ich glaube gestern war es, wo sich Snoop zu dem Thema geäußert hat, nachdem die Welt den Atem angehalten hat. Und er saß dann da und hat dann gesagt, ja, that's right, I'm going smokeless. Und man sieht, es war eine fantastische PR-Aktion, denn die Kamera zoomt so ein bisschen raus und man sieht, es handelt sich um einen rauchlosen Ofen quasi. Also smokeless stove. Es sah eher aus wie eine Art Grill. Aber es war jedenfalls ein rauchfreier
Ja, so eine Feuerstelle,
Genau. Ich weiß nicht, ob es da auch so, also Ofen und so, weil, wie gesagt, das ist vom Namen her hat sich zumindest so angehört, aber darum ging's. Und deswegen auch immer dieses Smokeless quasi, ne? Quit smoking oder sowas, ne?
Smokeless. Genau.
Und da muss ich ehrlich sagen, ich fand's eine geile Aktion. Aber das ist halt so die Hammer. Also, ich meine, jetzt die Welt ist wieder glücklich, weil Snoop weiterhin süchtig bleibt.
Yes! Yes! Rauch die Drogen! Jawollek!
Aber ganz ehrlich, ich kenne den Hersteller nicht, aber wie viel muss der gezahlt haben?
Ja, oder dass es ist sein Unternehmen, das dass er da so Teilhaber ist, weißt du?
Ja, es könnte sein, dass er da mit drin ist, ja. Ja,
ich find's sehr random, dass er dafür halt Werbung macht, für so einen Grill.
Ja!
Ich dachte, jetzt kommt irgendwie seine eigene Marke für, also sowas wie CBD und dann aber so Essenssachen, weißt du?
Ja, stimmt.
Aber ich finde auch geil, das ist mal wieder so ein Thema, das ist so ein Pre-Covid-Thema, weißt du, wo die Welt ganz kurz sich nur um das dreht und dann ist auch okay. Dann geht's nicht um Krieg, dann geht's nicht um Politik und was sie in Amerika machen, ist auch alles egal, sondern dann geht's einfach nur, ja, hier, so ein Promi hat wieder irgendeine Geschichte.
Ja, stimmt schon. Aber es war mal ganz amüsant. Und wie gesagt, ich fand's gut, dass alle sich, ich glaube, für einen kurzen Moment lag die Welt sich wieder lachend und glücklich und vergnügt weinend im Arm.
Alle, oh, ich so bin rausgegangen Snoop auf die Straße, meine Nachbarn und fremde Menschen einfach umarmt, auf die Wange geküsst, hahaha, so war das.
Ja, du kennst auch dieses, irgendein fantastisches Star-Pärchen trennt sich nach 35 Jahren, wo du sagst, die hat doch niemand auseinanderbringen können. Mhm. Und dann sind ja auch Leute so, ey Leute, ich hab meinen Glauben an die Liebe verloren, wenn nicht mal die zusammenbleiben. Ja. Und da ist auch so, ey, was ist das Leben noch wert, wenn Snoop aufhört mit Gras?
Ja, stimmt.
Das geht auch nicht. Und alles, oh Gott sei Dank, er raucht wieder! Das ist super. Aber das stimmt allerdings, wenn er da selber Mitglied oder beziehungsweise Mitgründer oder sich damit eingekauft hat oder Startup, was Business Angel ist, dann gäbe das auch Sinn. Es gibt diese drei Möglichkeiten. Oder die haben ihm einen Arsch voll Geld gezahlt. Ja. Weil das zu machen, oder er fand die Idee einfach saugeil.
Das kann auch sein.
Und das ist eine normale Zahlung. Also, nee, die kriegt er eh nicht.
Also, es funktioniert aber, glaube ich, nur bei Snoop Dogg und mit Kiffen. Also, stell dir vor, Til Schweiger wird sagen, ich höre jetzt auf zu saufen. Dann wird ja auch keiner sagen so, oh nein, wie kann er nur, bitte, trink weiter, wie geht das? Wirklich nur in der Kombi.
Gott, ich höre jetzt auf zu saufen. Was wäre das denn dann für ein Dings? Da müsste man das passende Wort spielen, ne? Wenn du mir sagst, smokeless, was wäre das dann beim Saufen? Ich höre auf zu Drink geht ja dann auch nicht so richtig. Drinkless, ja, ja. Also, oder macht's dann auf Deutsch? Gibt's irgendein gutes Ding, also ein Produkt, was man damit dann bewerben könnte, dass es Sinn gibt, wenn er sagt, ich hör auf zu saufen? vielleicht. Schwierig.
Ja, oder er sagt, ich hör auf. Nee, ist auch blöd. Nee, ist alles blöd, weiß ich auch nicht.
Also, ich meine, er könnte ja zum Beispiel irgendwas nehmen, was er selten trinkt, dass er sagt, ich hör auf mit dem Bier. Und dann kommt halt raus, er hat tatsächlich aufgehört mit Bier, aber ist jetzt quasi das Werbemaskottchen für Kleiner Feigling.
Er hat ja, glaube ich, sogar eine eigene Weinmarke. Also es ist nicht immer gut, ja, wenn du dein eigener Dealer bist.
Oh, was wäre es dann, wenn er sagt, ja, mit Wein. Und meinen alle, er hört auf, Wein zu saufen. Und dabei geht es nur darum, dass es irgendwie Augentropfen sind, damit du nicht mehr im Winter Tränen hast, also nicht mehr weinst.
Das wäre wirklich die beschissenste Werbekampagne, die Deutschland je gesehen hätte. Aber es wird viel
PR geben. Würde gehen.
Aber ihr habt ja gesehen.
Und es würde gehen, weil Til Schweiger so nuschelt. Weißt du?
Ja. Halt
kein Problem. Weil, ja, alles gut. Oh, ja, da haben wir schon was. Schweiger, wenn du, jetzt wollte ich sagen, melde dich bei uns, wenn du Geld machen willst. Ich weiß jetzt nicht genau, wie.
Ich mich melden, weil ich möchte Geld machen.
Ich nüchtern betrachtet klingt das ziemlich komisch.
Ich glaube, er ist in der Entzugsklinik besser aufgehoben.
Oh, also ich dachte, er sei gerade in einer.
Bestimmt, ja, ich glaube schon.
Aber er hat ja zugegeben, dass er ein Problem hat.
Ja, das war auch für alle erkennbar. Und das mit dem Alkohol war auch schlimm.
Oh, schön.
Ja. Wir müssen einmal nochmal über letzte Folge reden, beziehungsweise geht es noch ein bisschen weiter. Denn wir hatten ja letzte Folge Free Boris über Blocksbergs verschollenen Bruder Boris geredet, der ins Exil verbannt wurde und seitdem einfach geleugnet wird von der Familie. Und uns hat noch eine Mail dazu erreicht von...
Er ist dick, du hast vergessen, dass er dick ist.
Er ist auch dick irgendwie. Joey steht hier. Die Quelle ist RTL, aber wir nehmen das jetzt einfach mal trotzdem. Und zwar geht es nämlich um Boris. Vielleicht gab es einen Artikel, ich sehe hier nur den Screenshot. Aus den Ohren, aus dem Sinn. Es kommt noch krasser. Bibi bezeichnet sich irgendwann selbst offiziell als Einzelkind und wünscht sich manchmal ein Geschwisterchen. So. Wo man sich denkt, fuck. Ja, da wäre eigentlich schon einer da, wenn ihr den nicht verstoßen
würdet. Den wollt ihr ja nur nicht mehr. Der erstickt an der Nordsee.
So, von Boris keine Spur mehr. Tatsächlich wird in Folge 9, Bibi verliebt sich, das letzte Mal über Bruder Boris gesprochen. Dort weint Bibi, weil sie ihren Bruder so vermisst. Klingt erstmal nach einem Trauma, ne? Mutter Barbara erklärt, dass es das Beste für ihn und sein Husten ist, wenn er an der Nordsee bleibt. Und nach dieser Erklärung ist die blocksbergische Welt wieder in Ordnung. Also, ich habe das Gefühl, weil Bibi dann irgendwann sagt, ja, ich hätte gern auch ein Geschwisterkind, ich bin Einzelkind.
Ja.
Das ist ein Trauma.
Ist so ein Coping-Ding, oder? Ja.
Sie hat das weggeschlossen in ihrem Kopf.
Ja.
Und existiert nicht mehr. Also, ihr Geist hat diese Erinnerung gelöscht.
Glaubst du, dass es dann auch so ist, dass dann Freundinnen von ihr sagen, hey, weißt du noch, ne, hier auf der Schule, Bibi und Boris, und ich habe neulich Bibi gefragt, wie es ihrem Bruder geht, und sie hat gefragt, welcher Bruder.
Ja, genau.
So, müssen wir mal mit ihr reden, weil Bibi ist da, und dann merken die, das ist nicht mit Absicht, das ist wirklich quasi, ja, wie du schon sagst,
es ist so ein Shutter Island-Ding,
das nie aufgearbeitet wurde, genau.
Und, ja.
Und vielleicht müssen sie es dann nachspielen, dass sich jemand als Boris verkleidet, damit sie langsam wieder merkt, dass sie...
Robert Downey Jr. als Boris im Fettsuit.
Oh,
also wirklich, ja, das so, ist so, stell so mal vor, wie bei Shutter Island, so die ganze Zeit so, ja, hallo, Boris, ich bin's, Boris.
Ja,
Boris, nee, habe ich
dein neuer Hexenkollege.
Ja, und du bist Einzelkind, ach ja, das trifft sich aber gut.
Oh, wie gut das wäre, ey. Also, vor allen Dingen, was so krass ist, dass seit Folge 9 nichts mehr dabei ist. Also, ich meine, ich hab dir als Kind angehört, scheinbar waren das echt nur die ersten 9 Folgen, in denen ich da irgendwas mitbekommen habe. Aber, also, explizit.
Ja.
Ich finde, wenn du ihn nicht mehr erwähnst, schwierig, belastend.
Ja.
Wenn du Bibi hörst, die sagt, sie ist Einzelkind und sie hätte sich so gerne ein Geschwisterchen. Holy fuck.
Also dieser Wunsch toxic. Könnte ja dieses unterdrückte Gefühl sein, dass sie weiß, irgendwie ist da noch was, irgendwas gehört noch zu mir oder so. Also wenn ihr...
Ja, klar.
Wenn ihr, was ist das, Psychologie...
Psychiatrie,
ich weiß nicht, also Medizin oder Psychologie, irgendwas davon, keine Ahnung, wo das eher passt. Wahrscheinlich eher psychiatrische Medizin, oder? Falls ihr in dem Bereich seid.
Ich weiß nicht, was typenpsychologische Sachen.
Ja. Falls ihr noch irgendwelche Themen für eure Doktorarbeiten, Bachelorarbeit, was auch immer sucht, bitte sehr, die diagnostische Analyse der Person Bibi Blocksberg, die das traumatische Verschwinden ihres Bruders nicht verarbeiten konnte, macht es, schreibt es, holt euch eine 1 ab und fertig.
Weil vor allen Dingen, du musst mal überlegen, es ist so ganz klassisch, wie so eine Folge anfängt, Sonntagmorgens, Familie Blocksberg, Frühstückstisch, Butterstulle, ein bisschen Tee. Und Bibi teilt ihren Eltern mit, dass sie super weird geträumt hat und irgendwie ist gerade ihr Kopf ganz dick, weil sie hat geträumt, sie hat ein Geschwisterchen. Mhm. Und die sind halt sofort, blöde Träume, ja, jetzt komm, Mama, ein bisschen drum düsen auf Kartoffelbrei und so. Und dann kommt die Tina drauf, sie halt zu einer Hypnotisierin zu schleppen. Und dann merkt die so unter Hypnose, da ist, ich sehe ein B.
Ja.
Es ist nicht Barbara, wie heißt der?
Bernhard. Das ist,
Boris, was ist los? Und dann kommen die irgendwann drauf, das ist so der legendäre Dreiteiler, ne? Und dann merken die, fuck, es gibt, ich hab einen Bruder, da ist Boris. Und dann finden die den an der Nordsee, ne? Vielleicht
in so einem Leuchtturm mit so einem langen Bart.
Der ist der Leuchtturmwärter,
genau. Ich finde deine Story auf jeden Fall besser, denn ich hatte auch mal Angst. Also, so ein Leben als Hexe ist ja auch mal stressig und man muss ja auch mal Urlaub machen, zum Beispiel an der Nordsee. Nicht, dass Bibi dann irgendwann in einem fortgeschrittenen Alter, ne, mit der Ende 20, dann ist da so ein hübscher Leuchtturmwärter.
Und
dann verliebt man sich vielleicht auch mal und dann, ach, wie heißt du denn? Ach, ich heiße Boris. Das ist aber ein schöner Name und so und
Und dann ist die da, also 2-3 Monate, die haben eine unglaublich rasante, gute Liebesbeziehung, ne, ficken wie die Tiere und sie ist ganz verliebt, die wollen vielleicht sogar, sie überlegen schon so heiraten, Kinder, who knows, und dann bringt sie diesen Leuchtturmwärter mit nach Hause und stellt ihn den Eltern vor. Oh. Das ist, wurde schon beim Hinfahren so, Neustart.
Neustadt. Er hat das auch völlig verdrängt irgendwie.
Ey, ja, ja.
Wenn ihr uns wenn ihr Diagnosen habt dafür, schreibt uns die mal, würde mich mal interessieren. Denkst du manchmal passiert das auch, dass Barbara so geistesabwesend so für eine vierte Person deckt? Und dann so, Mama, warum hast du denn einen vierten Teller ach ja, ja, ach, oh, ja, einer zu viel. Dann nehm ich mal den Teller, wo Boris steht, wieder weg.
Mama, was macht denn diese Torte, auf der steht alles Gute zum 30. Boris?
Oh, ich wollte Babys schreiben. Aber ich bin doch gar keine 30.
Ja, es ist fantastisch.
Mama, warum habe ich auf diesem Babyfoto eigentlich schwarze Haare? Ich bin doch eigentlich blond.
Warum bin ich da zweimal drauf und auf einem Foto so ganz schlecht so ein bisschen Stroh geklebt?
Mit so einem viel älteren Gesicht einfach, wo sie schon so 9 ist.
Ja, es ist, boah, fuck, aber da könnte man so gute Sachen draus machen. Also gerade dieses Kennenlernen und dann so, ich weiß nicht, ob du Oldboy gesehen hast.
Ich musste auch dran denken.
Da geht's ja auch, ja. Das ist schwierig, alles sehr schwierig gerade. Das wäre so gut, ey. Stell mal vor, ich weiß nicht, wie es da mit Lizenzrechten ist, aber es ist ja zum Beispiel Winnie Pooh. Sind Lizenzen abgelaufen und deswegen gab's ja da jetzt auch so einen unsäglichen, in Anführungszeichen, Horrorfilm. Und was du damit machen könntest, wenn du so ein Inzestfamilien zum Arbeiten mit Bibi Blocksberg. Und Bibi nutzt aber, das einzige Mal, dass Bibi dann ihre Hexenkräfte nutzt, ist so ein bisschen wie Carrie, das Satans jüngste Tochter, am Ende, wenn sie quasi ihre ganze Familie platzen lässt, gefühlt, und ausflippt, weil die Stadt wird brennen.
Ja, ganz am Ende.
Gut.
Sie merkt so, ihre Eltern haben sie jahrelang belogen, sie wäre ein anderer Mensch gewesen, die ganzen Momente, die ihr entsagt wurden mit ihrem Bruder oder so. Also ich habe geguckt, Bibi Blocksberg gibt's seit 1980 und Creative Commons Creative Commons? Nee, wie heißt das? Doch? Also das Urheberrecht für alle dann so.
Wir nennen es Creative Commons. Come on.
Das läuft, glaube ich, nach 100 Jahren. Also es gibt's seit ab 100 Jahre. Das heißt, 2080 könnt ihr euch darauf freuen, dass Flo und ich den Bibi und Boris Film auf jeden Fall umsetzen werden.
Ich wollte gerade sagen, kannst du das für mich übernehmen? Weil ich muss ja noch viel durchhalten. Aber ja, also mal ganz ehrlich, das stell dir mal vor, am Ende, ne, sie kommt da und dann stellt sich da raus, dann kommt das zu einem Kampf, Bruder stirbt, sie richtet ihre Eltern in ganz Neustadt, brennt und letzte Szene, man meint, sie sei tot, letzte Szene, sie an der Nordsee mit dem neugeborenen Kind von ihrem Bruder im Arm.
Und Neustadt einfach nur so ein Krater, dann abgesperrte Zone,
ja,
so wie
ja, da ist ja alles, das ist halt richtig krasses Hexenduell, ne? Also da ist alles, oh Gott, willst du gar nicht wissen quasi, wer da alles gestorben ist.
Nee.
Ja, das ist.
Und auch verseucht, also auf Jahre hinweg, da wird auch nichts mehr aufgebaut, so.
Ja, und dann, kannst du vergessen.
Da an der Stelle auch mal, also Carla Kolumna, bitte mal nachhorchen, solche Geschichten mal irgendwie recherchieren und nicht immer nur so, oh, hier, ja, ja mal, hier ist der Bürgermeister mal wieder im Zoo und sowas und scheiße, dann mal investigativ arbeiten.
Boah, das wäre so gut. Und dann letzte Szene da an der Nordsee, dann kommt noch ein Auto, dann steigt Tina aus, gibt ihr so einen gefakten Ausweis, ne, damit, weil wird der bundesweit gesucht,
wahrscheinlich
sogar weltweit, und aus.
Oh, das ja, ist also, ein gutes Ende. Ich sag ganz ehrlich, wenn so eine Hexe jetzt durchdrehen würde, ne,
ja,
dann will ich schon, dass Interpol da auch hinterher ist und nicht sagt, oh, jetzt ist er in Holland, jetzt können wir nichts mehr machen.
Da müssen wir den polnischen, den holländischen Interpol-Agenten Hans Glock schicken. Und er ist auch Magier.
Perfekt. Ja, sehr perfekt. Gut. Ja,
so, seht ihr Leute, ne? Ungeplant, so schließt sich der Kreis.
Feuer mit Feuer bekämpfen.
Hallo Bibi. Ich bin Hans Glock.
Und der hat dann
das
auch nur so,
meine Rabe.
Aber auch nur so Kindersprüche, ja. Weißt du, so ene mene, versucht sie dann irgendwie in Handschellen zu setzen.
Oh Gott, so. Ene mene Matthias. Oh Scheiße, mir fällt nichts ein. Oh, herrlich. Okay, aber das wäre gut. Übrigens, ich habe letzte Folge noch gesagt, kurz vor Ende fällt mir jetzt gerade ein, oh, ich bin unscharf, Moment. Hex.
Naja, coole Soundeffekte auf jeden Fall.
Danke, die habe ich selbst gemacht. Jedenfalls habe ich letzte Woche gesagt, es gab für mich die nervigste Bibi-Blocksberg-Folge, die ich daheim nicht mehr anhören durfte früher.
Ja.
Vielleicht kennst du sie, vielleicht kennen sie andere. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwann digital nachbearbeitet haben, weil ich glaube, dass sie einige Familien zerstört hat. Nämlich, ich glaube, sie hieß Bibi als Babysitterin.
Okay.
Und auf dem alten Cover eben zwei so kleine glatzköpfige Babys, soweit ich noch weiß. Aber wie gesagt, uralt Cover aus den 80ern. Und sie ist, ja, wie der Name schon sagt, Babysitten. Und diese Folge, ich weiß nicht, wie viel hatten so eine, was hatten Bibi Blocksberg, so eine Laufdauer, die alten Kassetten? Ich kann es ja gar nicht sagen. Ist das so eine halbe Stunde, 40 Minuten
ja, oder kürzer? Ja, ich hätte auch so 40 Minuten vielleicht geschätzt.
Gut, sagen wir
einfach, es ist aber funny, weil ich google ja immer nebenbei. Und ja. Wenn man Bibi und eingibt, ist einer der ersten Suchbegriffe gerade gewesen.
Bodes.
Als, sorry.
Ach so.
Als Babysitterin Cover. Also das ist ein Suchbegriff, der vorgeschlagen wird irgendwie.
Okay. Vielleicht hat das Seltenheitswert.
Oh, es gibt drei verschiedene. Gehst du darauf jetzt noch drauf ein?
Denn diese Folge besteht zu 10% aus Erklärung der Sachlage. Bibi muss bei irgendwie, ich glaube, zwei Babys babysitten.
Mhm.
Dann gibt es noch einen Ausklang von vielleicht 5%. Mhm. Damit sind wir bei 15%. Und 85% dieser Folge besteht aus Babygeschrei.
Oh Gott.
Trifft auf, Bibi flippt aus und dreht durch und hat keine Ahnung, was sie machen soll. Und das wirklich. Und ich durfte es nach einer Zeit nicht beanhören, weil
mein Notaufsatz hat, Alter, ich erinnere mich da irgendwie dran, oder?
Ist das vielleicht ein Coping-Mechanismus? Hast du da ein Trauma nicht überwunden?
Irgendwas klingelt da bei mir.
Wünschst du dir ein Geschwisterchen?
Aber ich sehe gerade, weil es gibt drei verschiedene Cover, die ich jetzt gefunden habe zu dieser Folge.
Ja.
Also offensichtlich.
Ich glaube, eins war irgendwie rosa oder rosé.
Ja. Irgendwie ist das so ein Ding. Also zuallererst das ganz alte, das hier, da sieht sie noch sehr komisch aus, so gezeichnet.
Jau! Das ist sie! Oh Gott! Dann, ich fand den Dächten irgendwie süß, aber ja.
Nee, das sieht ganz komisch aus. Dann gibt's dieses klassische, so wie man Bibi kennt, in diesem klassischen Layout, wo auch ein Kind extrem schreit. Ja, wenn ich Bibi kenne. Und dann gibt's wohl noch das hier. Und das sieht sehr lieb aus. Beide Babys.
Sehr, die sind viel zu glücklich.
Ja, genau. Da kommt die Dramatik der Folge überhaupt nicht durch.
Nee. Vor allem, ich hab die oberste noch im Keller. Muss ich dir beim nächsten Mal zeigen, wenn ich dran denke.
Also
die habe ich ja einen Goldschatz gehütet. Aber wirklich, da zerbrechen Familien dran, weil meine Mutter hat irgendwann gesagt, sie haut mir dieses ganze Kassettendeck zusammen.
Ja, aber wer kommt denn auf die Idee, dass das eine gute Idee ist, möglichst viel Kindergeschrei in so eine Kassette zu packen, wenn die Eltern entweder gerade aus dem Alter raus sind, gerade raus sind und sich denken, boah, Gott sei Dank schreit dieses Kind nicht mehr, hör dir einfach eine Kassette an und dann hast du es plärrend 40 Minuten lang. Oder noch schlimmer, ein zweites kleines Geschwisterchen sitzt im anderen Raum Und du hast dann in, Doppelbeschallung oder es fängt dann auch wieder an, wenn das
exakt
das hört.
Boah, und dann hast du Bibi also, oh nee, nicht schon wieder. Ja. Also es ist eine schwer zu ertragende Folge. Ja. Vielleicht, wie gesagt, ist es auch so, als Kind nimmt man das nochmal anders wahr, aber ich weiß, dass definitiv meine Mutter super angepisst war irgendwann. So, Alter, diese Folge nicht mehr, bitte. Es ist wirklich anstrengend. Gut zu wissen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob gerade, wenn man das letzte Cover ansieht, ob diese Folge irgendwann editiert wurde.
Oder, bestimmt, ja. Also,
ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es auch schlimmer wahrgenommen, aber vielleicht wisst ihr es auch noch da draußen. Dann schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwie dadurch eure Geschwister verloren habt oder so. Sagt mir Bescheid.
Ja, schreibt uns gerne brainpainpodcast@gmail.com. Wir sind gespannt. Vielleicht haben wir dann bis zum nächsten Mal hier, wie gesagt, eine Diagnose oder sowas. Da bin ich sehr gespannt.
Das ist schon interessant. Nicht schlecht, Timon, nicht schlecht.
Ah, toll. Ja, ich bin sehr gespannt. Aber Bibi Blocksberg, wirklich großes Thema.
Hammer. Also wirklich auch sau interessant. Gerade dieses Traumathema. Okay,
ich glaube da
jetzt erstmal Schluss.
Da liegen auch noch viele Schätze. Ich bin gerade mal auf der Liste aller Folgen gelandet. Und also Folge 51, Bibi Blocksberg wird entführt, finde ich auch.
Komm mir so bekannt vor, bin ich sicher.
Also wir hatten ja hier Bibi Blocksberg und das Drogenkartell, ne?
Ja.
Aber also wird entführt ist ähnlich nah dran.
Das stimmt. Und wie gesagt, du weißt ja nicht, ne? Es ist so ein kleines Ding. Es ist vielleicht sogar in Brasilien, ne?
Ja, genau.
Ist es so ein ganz großes, oder ist es so ein RAF-Geiselnehmer-Ding? Na, wer weiß.
Bibi und die große Geiselnahme, sowas. Ja, Bibi und
Bibi und Bader.
Bibi Blocksberg schließt sich der RAF an und platziert Autobomben, also was.
Das war diese 68er-Folge.
Da haben sie ein bisschen den Faden verloren dann in der Lore. Die wurden dann rückwirkend auch aus dem Kanon etwas von den Fans gestrichen. Ja, das ist
gerade die legendäre Folge Bibi, Bader und die Bomben. Schwierige Sache gewesen.
Bibi schmuggelt Kalaschnikows über die iranische Grenze auf. Keine gute Folge tatsächlich. Ist
auch in diesem Waffentraining mit dabei. Sei du doch nicht so gemein, Hoff.
Bibi arbeitet undercover fürs FBI und so. Ja, waren ein paar gute Banger dabei gewesen.
Auch diese eine Sache, als sie Stasi-Spitzel war. Ja. Super schwierig.
Bibi Blocksberg und das Stasi-Verhör. Knaller. Gab's aber nur im Westen, muss man da aufpassen. Ist sehr begehrt unter Ostsammlern.
In dieser von dieser einen Folge, wo sie super oft diese Landminen zaubern musste.
Bibi Blocksberg und die Grenzsicherung der Berliner Mauer.
So hieß die, genau so hieß die Folge.
Man wollte Kinder halt schon früh an politische Themen ranführen.
Dann aus wichtigen Gründen einfach nur noch Bibi und die Mauer, ne? Eine Zeit
lang. Aber ich meine, also es hat, die erste Folge kam 1980, alles geschichtlich möglich tatsächlich.
Ja, also du hast klassisch natürlich Bibi und der Sau der Degen. War eine legendäre Folge. Bibi, also das alles Stasi-Dings bis zum Mauerfall, überhaupt kein Problem.
Bibi auf der Suche nach Saddam Hussein, sowas.
Ja, Desert Storm 1, bester Storm.
Es ist quasi wie Forrest Gump, nur mit mega schlimm einfach in der Geschichte.
Ja, das ist die ganze Bibi und der kalte Knieg-Sache ist war schon belastend. Das ist auch Bibi
da
und
das Wettrüsten. Da haben sich Hexen echt nicht mit rumbekleckert, muss man sagen.
Das war ein schwarzer Tag für Hexen oder ein schwarzes Jahrzehnt, muss man schon sagen. Ah, schwierig, schwierig. Oh Gott,
ja, don't get me started out. Ja. Was wolltest du sagen?
Don't get me started about Bibi und die Apartheid. Aber das ist jetzt schwierig.
Ja, also man muss auch, ich meine, während des Kalten Krieges, die Russen hatten schon Baba Yaga oder sowas, da muss man natürlich auf westlicher Seite aufrüsten. Ob Bibi dann da die richtige Wahl war, weiß ich nicht.
Ja. Oh, wie gut, wenn sie da antritt, dann zu einem Hexen zu enden.
Na, ich weiß nicht, ob es direkt zum Kampf kam, es war ja eher so ein kalter Krieg, aber na, dann
ja, da eine Hexe, diese da eine Kämpfe, Hexe, von denen man nichts wusste, ne? Weißt du? Ja, also das ist halt nie offiziell quasi. Das ist dann nur in so einem. Vielleicht ist es auch so, dass keine Ahnung, dieser Hexenkampf dann dafür sorgt, dass die Mauer einreißt oder so. Wer weiß? Also man Man weiß ja nicht, was da passiert, ey. Alter, aber Bibi und Gorbatschow immer noch beste Alkoholiker-Folge aller Zeiten.
Als Bibi den ersten Fuß auf den Mond gesetzt hat, das war schon krass.
Ja. Oh Gott. Ey. Ah. Entschuldigung, ich wollte Jelzin sagen. Ja, gut.
Der andere Wodka. Ach,
fuck my life. Irgendjemand wird schon saufen. Irgendeine Russe wird schon saufen am Ende. Hilft ja nichts. Gut, haben wir. Man stelle sich nur vor, es wäre noch weitergegangen. Das ist. Es wäre früher losgegangen.
Ja, da bin ich auch sehr froh drüber.
Die weniger spannenden Themen für Kinder war Bibi und die Währungsreform zum Beispiel.
Ja, Bibi und die Hyperinflation. Ach, Schnarch. Die
Wirtschaftskrise.
Habe ich immer sofort übersprungen. Das waren mega die langweiligen Themen.
Also Bibi und die Flüchtlingswelle mit dem kleinen Bubble-Dings, wir schaffen das.
Ja, ich auch. Bei manchen Folgen wirklich, die habe ich mir auch nicht geholt. Also Bibi und der Fiskalpakt, Bibi und der Brexit. Das hat sich dann auch gezogen. Das waren dann so Special-Folgen, die liefen dann irgendwie 3 Stunden. Nee, also ganz im Ernst. Oh. Das wäre dann aber auch so.
Oder auch diese.
Was wolltest du sagen?
Das ist die legendäre Zweite Weltkriegsfolge Bibi und der Atompilz.
Oh, so, irgendjemand gut. In so einer Werbeagentur hatte dann die Idee, so, ja, also um jungen Menschen Politik näher zu bringen, bringen wir dann auch solche Folgen raus und so. Und natürlich, kein Kind interessiert sich dann dafür. Es floppt mega, der Typ verliert seinen Job. Die Agentur muss pleite machen, Image von Bibi mega beschmutzt und sowas.
Blöd. Ja, schwierig. Und deswegen auch super schwer noch zu finden auf dem freien Markt, ne?
Diese für Sammler sehr begehrt.
Okay.
Ich habe aber letztens wieder, bin ich auf TikTok in der Ecke gelandet und ich muss dem zustimmen. Ich weiß, es ist natürlich Verklärung der Vergangenheit und so und es liegt auch in meinem Alter, aber das Thema, der Tenor war einstimmig. Es lief so Love Generation, weißt du, diese Free the Love Generation.
Ja.
Oh. Und das war ja der WM-Hit 2006, Sommermärchen, dass die Leute gesagt haben, so nah am Weltfrieden wie 2006, weißt du, die Welt zu Gast bei Freunden, geiler Sommer, Fußball, alle feiern auf den Straßen, egal welche Nationalität und so. So nah am Weltfrieden waren wir seitdem und vielleicht auch werden wir nie wieder dran sein.
Und das hast du dir gedacht oder das haben die auch so
Das gedacht? Haben die Leute auf TikTok auch geschrieben, das habe ich mir gedacht. Und so rückblickend, wenn man sich diese ganze Geschichte über die ganzen Bibi Blocksberg-Folgen anguckt, ist das, glaube ich, der Peak, da, wo alles ganz kurz in Ordnung war in der Menschheit, 2006 im Sommer.
Ich verstehe schon. Das heißt, wir brauchen ein weiteres Sommermärchen, um alles wieder zu kitten?
Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen ist, wie wenn du dann irgendwie so 20 Jahre später, 30 Jahre später dann da sitzt und dann packst du nochmal die alten Computerspiele rein und plötzlich sehen die gar nicht mehr so geil aus oder es fühlt sich einfach nicht mehr wie früher an. Weißt du, die Jungs, wenn du nochmal losziehst, die sind alle schon müde, müssen vielleicht nächsten Tag früh raus und so, dann geht der eine schon und so. Es ist dann irgendwie nicht mehr das Gleiche. Also es gibt ja nächstes Jahr die Heim-EM in Deutschland, aber es muss dann viel zusammenkommen, es braucht dann auch viel und das Setting muss dann auch stimmen.
Ich sehe schwarz dafür. Aber vielleicht werden wir ein zweites Sommermärchen erleben. Moment, wann findet die statt?
Nächstes Jahr.
Sommer.
Im Sommer.
Fußball ist ja gut, im Sommer, die Chancen stehen. Keine Ahnung. Ich finde das viel lustiger im Winter, wenn die alle dahin gleiten.
Aber die Sommerspiele, auch bei der WM oder so, haben ja immer den Fun-Fact, dass dann zwischendurch teilweise so heiß ist, dass dann irgendwie so Pausen eingelegt werden zum Trinken. Und ich fände es auch ganz cool, wenn es einfach so kalt wäre, dass man so kleine Feuerpausen macht, wo man sich dann an Snoop Doggs Ofen stellt und dann sich mal irgendwie die Hände wieder aufwärmt, dass man nicht 2 Finger verliert in der Halbzeit.
Was auch möglich wäre. Ich meine, wir haben uns ja neulich unterhalten über diese ganze FC Bayern wird gesponsert von unter anderem von Prime, ne? Also von dem Logan Paul KSI Prime Drink. Also ich meine, dann kannst du durchaus in den Pausen so einen Snoop Dogg Stove hinstellen.
Ja.
Und die haben sie dann auch noch smokeless, ne? Aber schon gut. Also
ja, oder das sehe ich. Bei Sponsoring ist, glaube ich, noch viel Platz da. Ich habe ja das Gefühl, wir sind eine halbe Werbeagentur hier. Aber wie cool wäre so Thomas Müller, der in der Halbzeit am Rasenrand eben noch mal eine Runde PlayStation spielt oder sowas?
FIFA, ne? Also in dem Fall.
Ja, genau.
Oder halt dann ganz was anderes, das wäre super. So ein Call of Duty.
Ja, oder Crash Bandicoot oder sowas.
Boah, das wäre super. Vielleicht wirklich so ein Nischenspielchen eher.
Oder es gibt ja auch diesen Videobeweis, der Videoassistent, ne, wo dann der Schiri zu diesem Fernseher geht und dann einfach so ein Controller und dass er nebenbei so ein bisschen daddeln kann. Einfach als Werbeeinblendung, so eben WM-Finale oder EM-Finale dann. Alle denken so, ah, guckt er jetzt, ob es abseits war. Nein, er spielt kurz Crash Bandicoot.
Ah, ist ja so gut. Oder so ein paar Leute zusammen, halt so Mario Party oder sowas.
Ja.
Ah ja, ja, da, doch, ja. Da bin ich dabei. Da finde ich gut. Wir sollten eh, wenn du dir überlegst, dass diese ganze Halftime-Show-Sache beim Super Bowl ja so wichtig ist und so sowohl die Werbungen als auch die Auftritte, das fehlt mir so ein bisschen bei uns. Ich hätte einfach gern.
Also es wurde ja mal probiert mit Helene Fischer, die wurde ja gnadenlos ausgebuht. Aber ja,
wir brauchen da andere Leute. Da kannst du keine Helene bringen. Da musst du schon.
Ja.
Da machst du schon Otto Walkes auf die Bühne.
Ja, oder halt ein bisschen Show, also ein bisschen jonglieren, Einrad fahren, über ein Seil oder sowas.
Das ist so gut, das ist so eine riesige Bühne, die Halbzeit dauert auch länger dafür. Da kommt dann so ein Typ mit so einem Kazoo.
So eine Einmannband, weißt du, mit der Pauke hinten und so eine Rassel am Fuß.
Finger weg. Und wo ist er da? Es wär schon gut. Ja, finde ich gut. Also muss ich sagen, Wir haben da schon gute Ideen.
Was ich
da
immer sehr witzig finde,
euch auch, mit uns in Verbindung.
Das sehe ich immer nur, ich war auch lange nicht im Stadion, aber ich glaube, im deutschen Stadion gibt es das auch nicht so. Dieses, meistens beim Eishockey, ein Promi-Foto und dann finden die auf der Tribüne jemanden, der so aussieht wie dieser Promi. Und dann ist das funny für alle, weißt du? Und dann ist er irgendwie so, keine Ahnung, ihr könnt es euch vorstellen, ich brauche kein Beispiel.
Timon braucht kein Beispiel. Jetzt deckt euch doch mal was aus.
Man kann sich vorstellen.
Nehmt doch mal vor der Fantasie.
Und dann manchmal sehen die Leute halt sehr so aus und sagen es selber und manchmal sind die selber überrascht, dass sie dann da kommen. Und das passt aber oft erstaunlich gut, finde ich dann auch immer sehr witzig. Also das in deutschen Stadien nochmal.
Wie ist es dann eigentlich generell? Ich meine, du bist ja da vielleicht ein bisschen mehr drin als ich. Man kennt ja das auch aus diesen ganzen Baseball-Football-Sachen, wenn dann immer so Pärchen zum Beispiel angeblendet werden, die sich dann küssen sollen zum Beispiel.
Ja, ja.
Ist es in Deutschland in irgendeiner Weise populär?
Boah, ist eine gute Frage. Ich finde das aber auch ein bisschen übergriffig, oder? Weil, also stell dir vor, du bist irgendwie bei so einem Eishockeyspiel und du hast gerade mega den Streit irgendwie mit deiner Freundin. Richtig, bist du schon auf der Hinfahrt, ne? Es fing irgendwie an. Keine Ahnung, warum bist du nie für mich da? Ich fühle mich immer so einsam und dann geht's, ja, du guckst auch meine Schwester viel mehr an als mich und dann, ja, dann kann ich auch gleich mal zu meiner Mutter ausziehen und dann.
Kisscam! Und in der Mitte sitzt weinend, schreiend das Kind mit hochrotem Kopf, das überhaupt nicht weiß, was du setzt. Jetzt heult das Kind auch noch! Scheiße, es ist nicht immer von mir! Und dann
schwierig. Kisscam, schwierig. Was war, küsst man sich dann einfach nur für die Arena oder
weil also ich würde es versuchen, glaube ich. Also einfach nur, weil ich meine, wenn du das nicht machst,
dann ist vorbei.
Also allein die Leute um dich rum bis am Arsch.
Ja.
Du musst dich küssen. Vielleicht zeigt dir das aber dann auch wieder die Liebe, ja?
Es ist ein bisschen so wie wenn Leute im Stadion oder so oder in der Öffentlichkeit einen Antrag bekommen und dann nein sagen, auch mega unangenehm. Kleiner Lifehack, immer ja sagen und dann zu Hause einfach sagen, nee, ich wollte dich nur nicht blamieren, aber ich will dich nicht heiraten.
Ja, und nicht, dass du dann irgendwie, dass dir dann angelastet wird, ja, du hast ja vorher ein Ja gesagt, dann machst du aber,
ne? Ja. Das
kann ja auch
also, als Ja gelten. Wenn du es dir jetzt nochmal anguckst, ich habe ja gar nicht richtig Ja. Also ich habe ja eigentlich, ich muss ja eigentlich husten.
Das schau es mir nochmal genau an. Und war das nicht neulich, hast du bestimmt auch gesehen, in diesem Heißluftballon, wo ein Typ.
Ja, aber das war fake, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich denke mir halt auch so, da sind irgendwie,
das, ich glaube, das ist
sechs
fake.
Leute mit drin. Ich, who knows? Ich meine, ich finde nur immer dieses. Also ich finde so dieser romantische Gedanke hier irgendwo machst du einen Heiratsantrag an sich ja süß im Kopf, aber eigentlich ist es halt auch hart so. Du denkst nicht an sie. Vielleicht hat sie halt einfach keinen Bock vor Leuten diesen Antrag zu bekommen und es ist super unangenehm.
Immer in einen einsamen, dunklen, verlassenen Wald fahren mit der Frau, um da den Heiratsantrag zu machen.
Ja, schreib den Antrag auf eine Schaufel, halt sie ihr vors Gesicht.
Ja. Ja, ja, genau. Ja, das ist der Klassiker. Und falls sie vor Freude übergeben muss, also noch einen großen Sack mitnehmen, dann und Seil.
Den Sparf Bag. Ein Seil. Warum das Seil, genau? Falls es dunkel wird und sie muss sich an dem Seil festhalten, damit sie auch wieder raus, damit du sie rausziehen kannst.
Ja, oder man möchte heilspringen vor Freude oder sowas.
Oh ja, das ist. Wer kennt's nicht? Boah, ich bin gerade so erfreut, ich möchte am liebsten Seil springen. Gut, so.
Schluss. Flo geht jetzt Seil springen.
Bevor ich wieder sage, das ist Fakt. Das sind meine Missetaten des Monats. Ah, okay, wir verlassen diese unheilige Stätte der Fantasie.
Ja.
Und widmen uns, weiß ich nicht genau. Willst du auch masturbieren noch?
Willst
du auch noch irgendwas machen heute?
Ich werde Seil springen.
Ich hab grad schon. Bist du so glücklich?
Ich hab grad cool. schon in der Folge. So, ja, falls ihr den Timecode öffnen könnt.
Ja. Stell mal vor, du kannst super unauffällig wichsen, aber kommst super auffällig.
Ja, was Louis, also? Aber ja. Louis C.K. konnte das auf jeden Fall nicht unauffällig, weil der wurde
erwischt. Oh, der Pfosten, ey. Gut, haben wir das auch geklärt. Haben wir das auch noch geklärt. Gut. Okay, jetzt erstmal durchatmen. Leute, wie gesagt, Tour ist, kommt vorbei, schaut alle rein. Wir freuen uns übrigens natürlich auch auf die Leute, die schon Karten gekauft haben. Das sollte ich vielleicht auch ab und zu mal sagen.
Wir freuen uns auf alle.
Auf die.
Wir freuen uns auf alle, die kommen.
Alle Themen?
Wirklich, ja, alle. Auf alle.
Alle? Ausnahmslos?
Ja, hallo, ich bin auch da. Hitler, mein Name. Nein, wir haben doch gesagt auf alle. Scheiße.
Jetzt kannst du auch nicht mehr zurück. Du hast ja schon gesagt.
Ich habe gesagt, verallgemeiner nicht. Du musst immer den Ausnahmefall beachten. Also wir freuen uns auf fast alle.
Wo kommt denn der überhaupt her? Ist doch jetzt egal, der ist da.
Ja. Falls ihr ein Despot seid, Diktator, Serienmörder, dann freuen wir uns nicht auf euch. Ansonsten seid ihr herzlich willkommen.
Ja. Also wir werden das noch genau auflisten.
Es gibt da eine Liste. So, ja, wer vorne steht, dann. Ja, 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 ja. Also
erst wenn man schon da ist, wenn man schon gezahlt hat, dann wissen die Leute so, oh, scheiße, dann muss ich wieder gehen.
Oh. Ja, okay, nein, also du hast ja ein Ticket, aber du bist nicht willkommen. Also.
Aber mir ist wichtig, dass die Leute schon mal Geld für Tickets ausgeben und dann merken,
ja, deshalb
okay, jetzt bin ich Glück gestartet, aber ihr seid nicht
willkommen. Es hängt hinter der Kasse. Ja, also wenn man drin ist.
Das ist mir sehr wichtig.
Ja, genau.
Oh, die große Ihr seid nicht willkommen Tour.
So, da ist auch ein schöner Tipp. Komisch, dass wir da keine Tickets verkaufen. Ich verstehe es gar nicht. Oh ja, das war's von uns. Wir melden uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, Leute, ne?
Tschüssi. Tschüss.